Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk. Ich bin Bengt-Jendrik Lüttke und mein Gesprächspartner in der heutigen Folge ist Jonas Deichmann. Jonas ist Abenteurer und Rekordhalter. Er hat die drei Kontinentalquerungen Kap zu Kap, also vom Nordkap nach Kapstadt, Panamericana und Eurasia, also von Cabo da Roca in Portugal bis nach Vladivostok in Russland, auf dem Fahrrad in Rekordzeit absolviert. Auf trimark.de hat Jonas zuletzt in Tagebuchform von seinem jüngsten Abenteuer, dem Triathlon rund um Deutschland, berichtet. Der allerdings war nur ein Probelauf für ein noch größeres Projekt. Im September startet er einen Triathlon um die Welt. Wir haben aber auch über seine bisherigen Abenteuer gesprochen, wie er überhaupt zum Beruf des Abenteurers gekommen ist, wie er sich sein Leben finanziert und wie entspannt und zugleich fordernd seine Studienzeit auf einer Trauminsel vor Malaysia war. Schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß bei dem Gespräch. Jonas, vielen Dank, dass du hierher gekommen bist heute bei uns in die Redaktion. Wie bist du eigentlich da nach deinem Triathlon? Mit dem Fahrrad bist du gelaufen oder vielleicht sogar geschwommen? Die Elbe ist ja hier einen Steinwurf nur entfernt.
Ja, diesmal bin ich leider mit dem Zug gekommen. Also ich bin ja erst am Sonntagmittag in Lindau am Bodensee angekommen und das wäre ein bisschen knapp gewesen. Normalerweise komme ich immer mit dem Fahrrad auf all meine Termine.
Vor zwei Tagen hast du deinen Triathlon rund um Deutschland beendet, nach 33 Etappen. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich jetzt? Bist du körperlich voll fit?
Ja, ich habe noch so ein klein bisschen Grundmüdigkeit natürlich, aber mir geht's gut. Und ich bin auch in 3-4 Tagen wieder erholt und werde dann langsam weiter trainieren, bis dann zum nächsten großen Projekt kommt. Also ich hatte ganz am Ende beim Laufen so ein bisschen in der Ferse Schmerzen, kam vom Gepäck und vom Hoch- und Runterrennen in den Alpen, aber das wird jetzt auch schon wieder besser, also 1-2 Tage, dann ist das wieder vollkommen in Ordnung.
Ja, danach hattest du Termine, das Lokalfernsehen hat dich empfangen in Lindau, als du dein Finish hattest, du warst jetzt beim NDR gestern, heute hier bei uns, scheint fast so, als wären die Medientermine etwas ermüdender als der Triathlon selbst.
Ja, schon so ein bisschen, also morgen bin ich noch in Magdeburg auf dem Vortrag, also es geht so weiter, volles Programm und es ist teilweise auch ermüdender, als wenn ich mein Projekt mache, weil da mache ich das, was ich gewöhnt bin, was ich immer mache und bin in meinem Rhythmus, das kann ich.
Wie würdest du denn deinen Triathlon rund um Deutschland einordnen? Du hast schon viele Sachen gemacht. Du bist die Panamericana runtergefahren. Du bist von Cabo da Roca in Portugal nach Vladivostok gefahren, von Kap zu Kap. Wo würdest du den Triathlon rund um Deutschland einordnen, von der Herausforderung her? Easy going oder auch ein hartes Stück?
Also das Schwimmen war ein sehr hartes Stück. Ich bin Radfahrer und jetzt zum ersten Mal auf Triathlon umgestiegen und auch in die falsche Richtung gegen den Wind im Bodensee zu schwimmen, das war nicht einfach. Ansonsten, ja, das Radfahren, das war einfach. Es ist zivilisiertes Deutschland, wo es gute Straßen, kein extremes Wetter, überall Tankstellen und Supermärkte gibt. Also von der Perspektive war das natürlich deutlich einfacher, als wenn man Afrika durchquert.
Ja, wenn du sagst zivilisiertes Deutschland, dann impliziert das natürlich, dass du überall Verpflegung bekommst. Dem war aber nicht so. Gerade gegen Ende bist du schon in Bereiche in Deutschland vorgedrungen, wo nicht überall ein Supermarkt war, der bis 22 Uhr geöffnet hatte. Du bist in Ecken gekommen, die du vorher vielleicht auch noch nie besucht hast und vielleicht auch nie wieder hinkommst. Was hat dir da besonders gut gefallen?
Also ich bin jetzt in über 100 Ländern gewesen und habe viele Ecken von Deutschland noch gar nicht gekannt. Und das war super, jetzt wirklich mal rund um Deutschland zu gehen. Besonders toll fand ich die Eifel auf jeden Fall. Und Schleswig-Holstein hat auch schöne Ecken. Das Erzgebirge. Und ja, natürlich die Alpen in Bayern. Das war schön, die kleinen Singletrails hochzurennen.
Ja. Schleswig-Holstein war dir zu flach?
Es war mir ein bisschen zu flach, aber es ist ja nicht komplett flach, Schleswig-Holstein. Es ist so leicht hügelig und auch einfach eine tolle Landschaft.
Ja. Ich hatte vorhin schon angesprochen, einige Landstriche, wo man nicht direkt Verpflegung bekommen kann. Für gewöhnlich Verpflegung war bei dir Pizza, obwohl Pasta ja eigentlich das Carbo-Loading-Gericht schlechthin ist. Warum Pizza?
Also im Ultra-Bereich, was ich mache, ist es einfach, ich muss meine Kalorien reinbekommen. Und ja, da hat das mit der Pizza immer gut geklappt. Das kriegt man auch überall. Ich habe viel Pizza und viel Käsespätzle dann in Bayern gegessen. Da kann ich auch noch weiterlaufen. Beim Radfahren hatte ich überhaupt keine Probleme. Ich hatte nur in der Eifel einmal ein Stück von 140 Kilometern ohne Supermarkt oder Tankstelle. Das habe ich noch nie erlebt vorher in Deutschland. Ansonsten war es einfach beim Laufen ist es eine andere Herausforderung, weil im Radfahren kommt man immer alle paar Stunden irgendwo vorbei. Und gerade im Bayerischen Wald dann an der tschechischen Grenze entlang, da ist nicht viel. Und am Wochenende ist alles zu. Und ich kann halt auch nicht für 2 Tage Essen mit auf dem Rücken haben. Da bin ich ja logistisch schon so ein bisschen beim Laufen an die Grenzen gekommen.
Ja. Hast du gezählt, wie viele Pizzen du auf der Tour gegessen hast?
Ich würde sagen, bestimmt jeden zweiten Tag eine.
Ja. Das eine oder andere Mal bist du von Begleitern mit nach Hause genommen worden. Die haben dich eben auch ein Stück begleitet auf dem Rad oder auf der Laufstrecke. Sogar im Wasser waren die SUP-Surfer dabei. Hand aufs Herz, ist das wirklich von Vorteil, viele Begleiter zu haben? Oder ist es auch so, dass es dich manchmal hindert?
Also es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe insgesamt über 100 Begleiter gehabt. Und also gerade beim Radfahren war immer jemand dabei. Ich bin natürlich dann keinen Windschatten gefahren. Und man unterhält sich, macht Spaß. Aber schneller ist natürlich, wenn man ohne Begleiter unterwegs ist.
Ja. Die Kommentare reichten zuletzt von Leuten, die dich auf eine Stufe mit Jan Frodeno gestellt haben, als Botschafter des Sports. Andere haben gesagt, naja, mit Triathlon hat das eigentlich gar nicht so viel zu tun. Wie begegnest du diesen Leuten?
Also jeder soll doch machen, was für ihn selber wichtig ist und was ihm selber Spaß macht. Was ich mache ist letztendlich, es ist ein Triathlon. Ein Triathlon ist Schwimmen, Radfahren und Laufen in einer sehr, sehr langen Distanz. Aber ich mache jetzt keine Wettbewerbe und sage auch nicht, dass ich jetzt hier den schnellsten Ironman mache oder sowas. Und mir persönlich macht es Spaß, aber ich mache es in allererster Linie ums Abenteuer und um meine Erlebnisse dabei.
Ja, inwiefern hast du Bezug zum Triathlon vorher schon gehabt?
Ich habe es immer mitverfolgt, so ein bisschen, was gerade passiert. Also gerade Ironman fand ich schon immer spannend und habe aber noch nie vorher einen gemacht. Ich bin viel gelaufen früher, auch als Training, aber ich bin definitiv kein Schwimmer. Und das erste Mal, dass ich einen Triathlon gemacht habe, ist vor so circa 3 Monaten. Da war ich in Schweden und beim Bikepacking und habe dann gedacht, jetzt geht es bald rund um Deutschland und dann rund um die Welt. Vielleicht machst du einfach mal einen Ironman. Und ich habe dann meinen eigenen, sag ich mal so, Abenteuer-Ironman gemacht und hatte am See gezeltet, bin morgens aufgestanden und so circa laut Google Maps 4 Kilometer über den See geschwommen. Dann zusammengepackt und 180 Kilometer Bikepacking gemacht und Zelt aufgeschlagen und nochmal 42 Kilometer gelaufen. Da war ich jetzt, also ist nicht vergleichbar mit einem Rennen natürlich. Ich war auch deutlich länger unterwegs, aber ich wollte einfach mal an einem Tag die Ironman-Distanz machen. Und das war mein erster, sag mal, Berührungspunkt, wo ich tatsächlich auch einen Triathlon gemacht habe.
Okay, und dann die Erfahrung aber bei dem Triathlon rund um Deutschland wieder eine ganz andere Sache, weil du eben nicht an einem Tag hintereinander diese 3 Disziplinen machst, sondern zuerst diese lange Strecke schwimmen hast, die ja ganz ungewohnt für dich war.
Genau, es ist auch von der Belastung her in keinster Weise vergleichbar. Also da, wo ich die Ironman-Distanz an einem Tag gemacht habe, da ist alles direkt hintereinander. Und jetzt hatte ich dann, ich glaube, 5 Tage waren es, durch den Bodensee schwimmen und dann 10 Tage Radfahren und dann noch 16 Tage oder 15 Tage laufen. Und ist eine ganz andere Belastung. Ich würde sagen, es ist deutlich schwerer, als wenn man die 3 Disziplinen am Stück macht, weil gerade beim Laufen, wenn man am Ende den Marathon rennt, nach dem Schwimmen und beim Laufen, dann hat man keine Probleme mit Knie und Gelenke und so weiter. Was man aber, wenn man jeden Tag einen Marathon rennt, natürlich hat. Also in der Hinsicht, die Belastung ist einseitiger, wenn man es ineinander bringt und daher einfach anders.
Da hast du jetzt die Erfahrung gesammelt. Es war aber ja nur die Ouvertüre oder die Vorbereitung auf das nächste große Projekt, den Triathlon 360 Grad, einmal quasi um die Welt. Welche Erkenntnisse nimmst du mit?
Genau, das war in allererster Linie eine Vorbereitung dafür und mal zu testen auch, wie funktioniert das jetzt mit dem Floß zu schwimmen, was ich hinter mir herziehe und auch, ich bin vorher noch nie 500 Kilometer gerannt. Meine Erkenntnis ist zum einen beim Schwimmen, ich wurde ja schon so ein bisschen vorgewarnt auch über die Scheuerstellen, die man überall hat und Sonnenbrand und solche Sachen, aber es ist noch viel, viel schlimmer.
Inwiefern? Was kannst du für Erfahrungen da, von was für Erfahrungen berichten?
Also wenn man einfach 8-9 Stunden jeden Tag im Wasser ist, dann weicht die Haut auf und wird anfällig. Ich hatte den schlimmsten Sonnenbrand in meinem Leben und auch Scheuerstellen. Also ich habe natürlich auch Creme benutzt, aber man hat trotzdem einfach wunde Stellen. Und wenn ich dann im Salzwasser jeden Tag bin, das heilt ja nicht. Also da muss man extrem aufpassen. Ja. Das ist so die eine Erkenntnis, die andere ist auch, gegen den Wind schwimmen ist fast unmöglich.
Gegen den Wind kannst du nichts machen, aber wenn du diese Scheuerstellen hattest und weißt, das könnte zum Problem werden, machst du dann besonders viel Vaseline oder so rauf oder was hast du da für Strategien dir jetzt ausgedacht? Oder kommt das vielleicht sogar noch, dass du dir was ausdenkst?
Genau, also da spreche ich jetzt natürlich nochmal mit Leuten, die auch, sag ich mal, Erfahrung haben in dem Bereich, mehr Cremes drauf machen. Ich werde auch so eine Art Nackenschutz, ein Bufftuch rummachen wegen der Sonne. Und bin auch überlegen, ob ich Schuhe anziehe, weil wenn man dann abends irgendwie über die Steine läuft, um irgendwo zu übernachten, irgendwo kriegt man immer einen leichten Schnitt. Und es macht normalerweise nichts, aber wenn man dann jeden Tag im Salzwasser schwimmt, dann entzündet sich einfach und heilt auch nicht mehr aus. Mhm. Das wäre so die Erkenntnis vom Schwimmen. Beim Radfahren die Erkenntnis ist, Radfahren kann ich, ist einfach. interessant wird nochmal vom Klima her, wenn es dann im Winter durch Sibirien geht. Ich erwarte so minus 30, vielleicht auch nachts minus 40 Grad. Ich bin dafür nochmal in der Kältekammer von der Deutschen Bahn. Bei Hannover haben die so ein Testlabor für ihre Züge. Ja. Und da darf ich nochmal mit dem Hometrainer für 4 Stunden rein. Das kann man herunterkühlen und dann noch Wind und Schneekanone haben sie auch drin. Da kann ich nochmal so richtig simulieren, wie sich das anfühlt.
Ja. Laufbahn kommt aber auch rein?
Laufen habe ich jetzt ja auch gut getestet. Das waren ja jetzt 600, also fast 700 Kilometer. Und da auch die große Erkenntnis ist, ich habe jetzt einen Rucksack aufgehabt wegen den Trails. In den USA werde ich so eine Art Kinderanhänger hinter mir herziehen. Ist einfach weniger Gewicht, was auf den Knien und auf den Gelenken ist. Ja. Und es sind aber auch größere Distanzen. Ich habe mal 100, 150 Kilometer, wo es kein Wasser und keine Verpflegung gibt. Ja. Ansonsten die Erkenntnis beim Laufen ist, ich hatte von der Kondition her überhaupt keine Probleme. Also ich kann auch von der Kondition her deutlich mehr als einen Marathon jeden Tag rennen. Aber Knie hatte ich auch keine Probleme. Aber so die Bänder und Sehnen im Fuß, das habe ich, wo ich dann mal 3 Tage am Schnitt über 50 jeden Tag gelaufen bin, habe ich einfach gemerkt, dann sagen die Bänder in den Füßen einfach irgendwann Stopp. Und da muss man also einfach vorsichtig sein beim Radfahren. Da macht man nichts kaputt, wenn man jeden Tag ans Limit geht, beim Laufen auf die Dauer halt schon.
Ja, du hattest vorhin erwähnt, dass du in der Vorbereitung auch schon mal ein Ironman für dich selbst gemacht hast. Was fasziniert dich aber mehr an dieser Abenteuergeschichte, diese Trips, als am Leistungssport? Also du hättest ja vielleicht auch die Wahl zu sagen, dann bin ich Rennradfahrer beispielsweise und nicht unbedingt Abenteurer. Was fasziniert dich mehr an diesem Abenteuerding?
Also ich komme vom Leistungssport. Ich habe in meiner Jugend bin ich Radrennen gefahren und habe auch bewusst aufgehört. Ich finde es nach wie vor interessant zu sehen, was möglich ist, leistungsmäßig. Aber mir geht's ich bin, was mich fasziniert ist, sagen wir mal, wo sich das Abenteuer und der Leistungssport trifft. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich mache. Wie kann man so schnell wie möglich durch einen Kontinent oder um die Welt? Aber die tollsten Momente für mich sind die Erlebnisse, die man dabei hat, wenn man irgendwo in der Wildnis ist, die Begegnungen mit Leuten und auch wilden Tieren und solche Sachen. Am Ende hat man tolle Storys zu erzählen und erlebt was. Und darum geht's mir.
Ja. Storys, die einen dann auch ernähren können.
Genau, es ist jetzt auch mein Beruf mittlerweile. Genau, ich lebe von Sponsoren und Vorträgen in erster Linie. Und ja, man erlebt natürlich ganz schön was bei einem Triathlon um die Welt zum Beispiel.
Ja, du würdest dich auch selbst als Abenteurer bezeichnen. Also ist das deine offizielle Berufsbezeichnung?
Genau, also ich bin schnell, ich mache auch gut Sport, aber ich würde mich eher als Abenteurer als Leistungssportler bezeichnen, sonst, ich habe auch keinen Trainingsplan und Ernährungsplan, also mein Leben ist ziemlich anders als das von jetzt einem Jan Frodeno zum Beispiel.
Ja, das heißt, das Training ist, dass du vielleicht eher auf mentaler Ebene auch dich vorbereiten musst? Also körperlich natürlich auch, also man muss ja wissen, was auf einen zukommt, aber auf mentaler Ebene muss man ja auch bereit sein dafür, das zu machen.
Absolut, also das ist auch die, man muss natürlich auch bei einem Ironman oder auch beim Sprint-Triathlon mental stark sein, aber je länger das Ganze geht, desto mehr wird es zur Kopfsache. Und am Ende ist alles Durchhaltevermögen, es geht halt irgendwie weiter. Und körperlich, klar, man muss fit sein. Ich bin letztes Jahr 50.000 Kilometer Rad gefahren. Also ich mache sehr, sehr viel Sport. Aber ob ich jetzt körperlich nochmal 5% besser bin, das ist am Ende irrelevant. Das Wichtige ist, ich habe Spaß, ich bin motiviert. Und ich kann, ganz egal was passiert, das Ganze den nächsten Tag nochmal für 10 Stunden machen. Und immer weiter. Und ja, das ist am Ende Kopfsache.
Ja. Ich habe gelesen, und du kannst sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht, ob es ein Mythos ist, dass du dich mit dem Rollentrainer einfach stundenlang vor eine weiße Wand setzt und Gas gibst.
Also das mache ich jetzt nicht regelmäßig, weil ich habe ja auch gesagt, ich muss auch Spaß machen, ich muss motiviert sein. Aber es ist was ich gerne ja so ein paar Mal im Jahr mache, den Hometrainer vor die weiße Wand. Keine Musik, kein Fernsehen, keinerlei Ablenkung. Und dann einfach 10 Stunden fahren. Und bis der Wecker klingelt. Und der Grund dafür ist, wenn man das kann und einfach fokussiert bleibt, dann kann man sich auch durchbeißen, wenn es in der Sahara mal einsam und geradeaus geht. Und man lernt einfach, sag ich mal, vom Kopf her stark zu werden.
Ja. Stichwort Sahara, hast du eine Survival-Ausbildung oder irgendwie sowas mal gemacht?
Habe ich nie gemacht, aber ich habe mir selbst da viel beigebracht, habe auch die Videos von Bear Grylls, war immer eine meiner Lieblingsserien, was er da so macht. Mache ich nicht alles selbst, aber ich kenne mich da schon aus und bin jetzt einfach seit 3 Jahren habe ich keinen festen Wohnsitz und bin immer unterwegs in der Wildnis, da lernt man viel.
Ja, du hast tatsächlich keinen festen Wohnsitz, aber du bist irgendwo gemeldet sicherlich trotzdem.
Genau, ich habe natürlich eine Meldeadresse und sage mal zwei Homebase habe ich, also so zwei Stützpunkte in der Schweiz und in München, wo ich jeweils einen Rucksack stehen habe und ansonsten lebe ich aber auf dem Fahrrad.
Ja, und wie häufig oder wie lange bist du dann zu Hause oder wie lange bist du unterwegs im Jahr?
Dieses Jahr war natürlich dann ein Sonderfall mit Corona. Ich war jetzt tatsächlich 3 Monate bei meinem Vater in der Schweiz im Frühjahr, aber Grenzen waren einfach zu. Normalerweise bin ich so 11 Monate im Jahr auf Reisen.
Und wie viele Kilometer? Du hattest gerade gesagt, 50.000 Kilometer. Ist das so ein Standard pro Jahr, was du abreist auf dem Fahrrad?
Also die letzten beiden Jahre waren es knapp über 50.000. Hatte ich natürlich auch das große Projekt, Cape to Cape allein waren 18.000 und das Jahr davor, die Panamerika, waren 23.000 in 3 Monaten. Dieses Jahr wird es ein bisschen weniger, ganz einfach auch, weil ich jetzt auch natürlich schwimme und laufe. Ich komme wahrscheinlich so bei 30.000 Radkilometern raus.
Ja, wenn du selten zu Hause bist, viel unterwegs, wie wichtig ist dir Familie?
Also mit Familie, meinem Vater, Bruder, Mutter und so, die sehe ich dann durch ein bisschen weniger, aber ein paar Mal im Jahr. Wir haben eine super Zeit. Die sind auch alle Sportler und Abenteurer. Wir machen auch viele Dinge gemeinsam. Frau und Kind ist natürlich ein bisschen schwieriger. Also ich nenne mein Fahrrad Esposa. Das ist Spanisch und heißt Ehefrau. Das ist so nah, wie ich dem komme in etwa.
Wenn du so viel unterwegs bist, gibt es den einen Ort, den du auf der Welt besonders schön findest, an dem du schon vorbeigekommen bist?
Den gibt es tatsächlich. Ich habe bis letztes Jahr habe ich auf die Frage immer geantwortet, nein, es gibt so ein paar Orte, aber jeder ist anders. Ich kann mich nicht entscheiden und mittlerweile sage ich ganz klar die Anden in Peru. Ja. Ich war letztes Jahr auf einem Gravelbike, auf einer Expedition, 3 Wochen auf 4.000, 5.000 Metern gewesen, durch abgelegene Schotterstraßen, durch die Anden. Und das ist einfach das Tollste, was ich bisher gemacht habe.
Ja, du schreibst auch auf deiner Website von inspirierenden Geschichten auf deinen Reisen, die du als besonders wichtig erachtest. Was hat dich denn besonders inspiriert bisher auf deinen Reisen?
Also es gibt immer so Erlebnisse, die natürlich da besonders hervorstechen. Es sind häufig einfach die Momente. In Peru beispielsweise bin ich einmal um 4 Uhr morgens losgefahren bei minus 15 Grad auf den Pass hoch. Bin dann oben auf 4.800 auf dem Pass angekommen, in der absoluten Stille, und dann ist der Sonnenaufgang. Und das ist so ein Moment, das vergisst man nicht. Das ist einfach eine unbeschreibliche Atmosphäre, die man dann da oben hat. Und genauso aber auch, sag mal, Begegnungen mit Menschen, wo ich jetzt letztes Jahr bei Cape to Cape durch Afrika gefahren bin und habe in der Sahara eine Nacht bei sudanesischen Goldsuchern übernachtet und oder ja, auch die an sich negativen Erfahrungen, wie in meiner ägyptischen Gefängniszelle habe ich übernachtet und Begegnung mit...
Weil du eingesperrt worden bist, oder nicht?
Nee, die Tür war offen. Es war eine Verhandlungssache am Ende. Die haben sehr große Angst vor Terrorismusattacken gegen Touristen.
Ja.
Ist auch ein bisschen Paranoia dahinter. Auf jeden Fall bin ich abends in der Dunkelheit also an einen Checkpoint gekommen und sie wollten mich nicht weiterfahren lassen und haben dann erst gesagt, ja, wir bringen dich ins nächste Hotel per Pickup. Geht natürlich nicht, wenn du einen Rekord machst. Also lange Verhandlungen, ich wollte dann erst davor zelten, aber das haben sie auch nicht durchgelassen und am Ende haben wir uns darauf verständigt, dass ich jetzt hier in der Zelle übernachte. Die Tür blieb offen, aber das ist auch nicht so toll. Also ich habe dann Flöhe bekommen und der Radiotransmitter lief die ganze Zeit. Also es war nicht gut, aber es sind einfach tolle Erinnerungen.
Ja, die Touren, die du gemacht hast, hatte ich vorhin schon angesprochen. Diese drei Rekordtrips, also es war einmal von Cabo da Roca in Portugal nach Vladivostok, dann vom Nordkap nach Kapstadt und die Panamericana allein mit dem Fahrrad von der Nordspitze Alaskas bis nach Feuerland runter. Das alles drei sind Rekordfahrten. Also bis jetzt hat niemand das schneller gemacht als du?
Genau, das sind die drei großen Kontinentaldurchquerungen, die es gibt. Also wenn man auf eine Landkarte schaut, dann sind es ja die längsten Strecken, die man machen kann, ohne man Kontinente durchquert. Und da habe ich jeweils dann die schnellste Zeit gemacht.
Ja. Inwiefern ist dir dieser Rekord wichtig? Also Rekordjagd vor Erlebnis oder Erlebnis vor Rekordjagd? Also was ist deine Motivation letztendlich?
Das ist ganz klar das Erlebnis. Der Rekord ist das Extra, was dann kommt. Das Erlebnis ist für mich noch ein bisschen intensiver, wenn man das Ganze schnell macht und auch ein Ziel verfolgt. Aber am Ende sind es die Erinnerungen, die man von sowas hat. Und es ist auch eine tolle Reise, wenn man aus irgendeinem Grund am Ende den Rekord nicht schaffen sollte. Ich habe bisher alles geschafft, aber es sind natürlich Faktoren, die auch außerhalb von meiner Kontrolle stehen. Wenn es dann aus dem Grund irgendwann mal nicht klappt, kann es trotzdem auch eine tolle Reise sein.
Und wenn du sagst, du hast bis jetzt alles geschafft, das heißt, du bist noch nie gescheitert?
Das ist richtig, genau. Ich bin bei allen drei Projekten genau auf den Tag oder einen Tag schneller gewesen, als ich mir vorgenommen hatte.
Ja.
Immer eine Punktlandung, weil es geht einfach immer irgendwie weiter. Es ist alles Kopfsache.
Wenn du nicht gescheitert bist, dann aber wie häufig warst du schon an dem Punkt zu sagen, es geht nicht mehr, ich gebe bald auf?
An dem Punkt war ich noch nie.
Okay, interessant. Wie machst du, also weil du weißt, du hast ein Ziel vor Augen und das möchtest du erreichen. Es gibt ja, also du hattest ja auch Lebensmittelvergiftung und bist trotzdem tausende Kilometer durch die Sahara gefahren. Das macht man ja nicht einfach so. Und da, glaube ich, sind viele Leute dann kurz davor zu sagen, komm, ich packe den Koffer und das war's dann für mich.
Ja, ich habe natürlich extrem viele auch harte Momente gehabt. Drei Lebensmittelvergiftungen in Afrika, auch in der Sahara. Das war, glaube ich, das Schwerste, was ich bisher gemacht habe. Und extreme Winde und Wetter und alles. Es ist letztendlich, man muss sich auch vorher genaue Regeln setzen, wann ich aufgebe. Und für mich ist es in dem Moment, wo ein Arzt mir sagt, du riskierst langfristige Schäden. Und solange es nicht so ist, geht es für mich immer weiter. Und am Ende ist es auch mit einer Lebensmittelvergiftung, ist es Kopfsache. Das Entscheidende an der Stelle ist, man muss positiv bleiben, also man muss daran glauben, dass es morgen besser wird und große Ziele in kleine herunterbrechen. Das heißt, ich bin jetzt bei Cape to Cape auch keine 18.000 Kilometer geradelt, sondern ich bin 250 Mal zur nächsten Cola, zum nächsten Schokoriegel geradelt. Und das ist, was ich bei mir, ich habe den großen Traum, die große Vision, aber im Tagesgeschäft denke ich nur an die nächsten 2-3 Stunden. Und da kommt dann eine Tankstelle oder ein kleiner Shop und ich esse was und dann geht es mir wieder gut, ich bin wieder happy und weiter geht's. Und das ist das Geheimnis. Wenn man das nicht kann, die kleinen Ziele zu sehen, dann schafft man solche Projekte auch gar nicht.
Aber wie ist denn die medizinische Versorgung unterwegs? Du hast ja jetzt das Beispiel nochmal Lebensmittelvergiftung aufgegriffen. Kann auch kritisch werden. Da wird ja nicht alle 200 Kilometer ein Arzt direkt zur Verfügung stehen, wenn du durch die Sahara fährst, oder doch?
Nein, also in der Sahara, da willst du wahrscheinlich auch gar nicht zu dem lokalen Arzt. ich bin bei meinem Projekt noch nie bei einem Arzt gewesen.
Okay, also Selbstdiagnose dann.
Genau. Ja.
Kannst du dich noch an deine erste Tour erinnern? Also gar nicht die großen, sondern die erste, wo du für dich festgestellt hast, ja, das ist Abenteuer, das will ich.
Genau, das war, ich bin nach dem Abitur nach Schweden zum Studium und habe dann in den zweiten Semesterferien, also im ersten großen im Sommer, habe ich gemeinsam mit meinem Bruder von Südschweden hoch ans Nordkap und wieder zurückgeradelt. Es waren 5000 Kilometer und wir waren, also es war Anfang 20 und wir hatten beide keinerlei Erfahrung und keinerlei Geld, haben dann da Ausrüstung gespart, großer Fehler. Und das lief alles wunderbar bei bestem Sonnenschein Hochzus. Und beim Rückzug waren wir oben am nördlichen Polarkreis und da ist ja nicht viel. Und es war dann Dauerregen und kurz Schneefall und wir hatten ein Zelt, was nicht wasserdicht war und so Sachen. Also es war das totale Fiasko. Aber nachdem wir angekommen sind, hinterher hat es so 2-3 Tage gedauert, wo man glücklich war und dann war es einfach nur schön. Es waren so tolle Erinnerungen und bis heute spaßen wir noch darüber. Weißt du noch damals, wo alles so schief gegangen ist und seitdem mache ich nichts anderes mehr.
Dein Bruder ist aber nicht bei dem Abenteurer-Job geblieben?
Also mein Bruder ist genauso Abenteurer und auch sehr, sehr gut, hat allerdings ein kleines Kind und eine Frau und da ist es dann ein bisschen schwierig mit so längeren Projekten.
Ja, du warst aber nicht immer schon Abenteurer, sondern du hast auch studiert. Internationales Management, glaube ich.
Genau.
Ja, und dein Studienverlauf war auch nicht ganz so wie der von einem normalen Studenten, sag ich mal, sondern du bist relativ früh sogar ausgebüxt damals.
Ausgebüxt trifft es genau, ja. Also ich habe meinen Bachelor in International Business gemacht und dann noch einen Master auch in International Business und Fremdsprachen. Und ich bin eben nach der Tour in Schweden, im dritten Semester bin ich dann nach Singapur auf ein Auslandssemester gegangen. Und da bin ich angekommen und das war so gar nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Singapur ist eine große, moderne, teure und laute Stadt und ich wollte eigentlich Abenteuer. Und 2 Tage später bin ich dann nach Tioman Island gezogen, das ist eine paradiesische Insel in Malaysia, und habe von dort aus studiert. Heißt, ich bin jeden Morgen um 6 aufgewacht, bin erstmal eine Stunde am Strand joggen gewesen und habe mich dann in die Hängematte gelegt und dort studiert. Ein bisschen tauchen gewesen und alles, aber ich war fokussiert. Ich habe tatsächlich 10 Stunden jeden Tag gelernt und bin zurück zu den Prüfungen nach Singapur und ich war der Beste von allen Austauschstudenten. Ganz einfach, weil ich fokussiert war. Ich war glücklich mit meinem Leben, ich habe Spaß gehabt. Und dieses Konzept habe ich dann den kompletten Master auch gemacht. Also ich habe einen Master in Kopenhagen gemacht, 2 Jahre, und war davon vielleicht 6 Wochen in Kopenhagen. Ansonsten am Strand in Brasilien und auf Teneriffa und habe es mir gut gehen gelassen. Aber ich habe einen sehr guten und einen Top-10% Abschluss von Kopenhagen. Also es hat funktioniert.
Ja, aber muss man auch sehr diszipliniert sein? Und war das auch das, wo du gemerkt hast, ich bin so diszipliniert, ich kann eben auch diese großen Touren durchstehen, weil ich für mich selbst auch strukturiert bin und eben weiß, was auf mich zukommt und ich schaffe das.
Genau, also ich habe während dem Studium insbesondere zwei Dinge gelernt, die mich für später auch beeinflusst haben. Das eine, ja, ich habe die Disziplin, ich bin strukturiert und weil es kann auch nicht jeder, man muss dafür der Typ sein. Und das zweite, wahrscheinlich noch wichtigere ist, das in Singapur, aber genauso beim Master später. Ich habe so auch ein bisschen versucht, meine Mitstudenten noch anzustacheln. Komm, wir machen eine Lerngruppe im Paradies. Und es ist ja funktioniert. Ich hatte sogar schon gezeigt, es funktioniert, das Konzept. Ja. Und trotzdem haben alle gesagt, nee, das geht nicht. Das ist nicht normal. Du wirst scheitern, hat noch keiner so gemacht. Und am Ende war es ein voller Erfolg. Und seitdem denke ich auch, wenn jemand zu mir was sagt, das geht nicht oder hat noch keiner gemacht, ja super, ich kann der Erste sein. Das ist ein Grund mehr, es zu tun.
Ja. Wie haben deine Eltern darauf reagiert, dass du diesen vielleicht auch dieses Studentenleben dann führst, das nicht ganz klassisch ist?
Also mein Vater hat mir das erst hinterher erzählt. Er hat teilweise gedacht, dass ich ausgestiegen bin beim Studium und er wollte schon meine Unterhaltszahlungen ein bisschen reduzieren, aber er hatte seine Zweifel, ob ich wirklich noch studiere. war dann ganz froh, dass es auch ein Zeugnis und eine Abschlussparty gab.
Du hast dein Studium ja dann auch zum Job gemacht danach. Du hast, glaube ich, für ein kleines IT-Startup gearbeitet. Und dann bist du umgeschwenkt und hältst jetzt Vorträge. Da berichtest du über deine Reisen. Zu jeder großen Reise hast du einen Vortrag gehalten. Und wer sind denn deine Kunden? Also wer bestellt dich? Große Firmen, die ihren Mitarbeitern zeigen wollen, dass alles möglich ist? Oder Schulklassen, die eben einfach nur mal einen Abenteuerbericht haben möchten?
Ich habe zwei sehr unterschiedliche Art von Vorträgen. Der eine, das ist der klassische Abenteuervortrag, wo ich, sag ich mal, mit Videos und Bildern und den Stories von meinem letzten großen Abenteuer einfach erzähle. Das ist zum einen bei Schulklassen, aber auch bei verschiedenen Veranstaltungen oder Fahrradläden ist klassisches Abenteuer. Und das zweite ist der Motivationsvortrag. Den halte ich dann bei großen Firmen. Und da geht es dann weniger um das Abenteuer, um mein letztes großes Projekt, sondern es geht darum, wie schafft man sowas eigentlich? Denn es ist am Ende alles Kopfsache, es ist eine Frage der Motivation. Und da geht es dann mit Storytelling eben darum, wie kann man das auch auf Beruf übertragen, um dann eben auch in anderen Bereichen des Lebens und in der Arbeitswelt erfolgreich zu sein.
Hm. Ja, bist du ja das beste Beispiel, wie das dann funktionieren kann. Nächstes Jahr kannst du von einem neuen Trip dann berichten. Hatten wir vorhin schon angesprochen, der Triathlon um die Welt, 360 Grad. Jetzt ist ja die Corona-Pandemie noch nicht ganz vorbei, beziehungsweise es wird sogar wieder etwas schlimmer. In einigen Teilen der Welt war es schon immer schlimm und blieb auch so. Hast du da ein bisschen Angst davor, dass dir das noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte?
Nein, Angst nicht. Ich habe gerade im Frühjahr, wo natürlich der komplette Lockdown war und alle Grenzen zu waren, viele Überlegungen geführt. Muss man es vielleicht auch verschieben? Geht es nicht? Letztendlich, ich meide bei meiner Tour die großen Strecken, die große Städte und bin größtenteils auch in abgelegenen Landstrichen unterwegs. Deshalb Corona an sich ist jetzt, was die Gefahr hier in Hamburg ist ja nicht größer, dass man es bekommt. Allerdings müssen die Grenzen auf sein. Und ich weiß jetzt, Corona wird ein Teil von der Reise, von dem Abenteuer. Vielleicht bleibe ich auch irgendwo mal stecken und muss 2 Wochen in Quarantäne und dann geht's weiter. Aber das ist dann halt so. Ich habe jetzt meine Route abgeändert. Ich wollte ursprünglich eine südlichere Route fahren durch den Himalaya und dann Indien und Südostasien. Glaube jetzt allerdings nicht mehr, dass Länder wie Pakistan und Indien auf sein werden. Die haben einfach ein massives Problem. Heißt, die Route wird jetzt nördlich gehen durch Sibirien und die Gobi-Wüste. Wird ein bisschen frisch, aber
dafür warst du ja vorher in der Kältekammer.
Genau. Aber geht irgendwie. Und es ist natürlich einfach schwieriger zu planen. Ich weiß noch nicht genau, wie meine Route sein wird. Normalerweise habe ich bei solchen Projekten die Route ganz genau vorgeplant. Und jetzt ist es mehr so, ich fahre jetzt mal los und guck dann, okay, komme ich da noch ins nächste Land rein oder muss ich drum rum? Und
inwiefern ist so ein Trip überhaupt planbar, ist die Frage. Also man kann sich natürlich das vorher genau minutiös vorstellen, wann ich wo bin, aber die Erfahrung wird dich wahrscheinlich gelehrt haben, jeder Plan ist eigentlich schon mit Start über den Haufen geworfen.
Ja, also ich habe bei Cape to Cape, Panamerika und im Eurasien-Weltrekord auch jeweils eine Punktlandung gemacht. Da geht natürlich alles Mögliche schief, aber Ja, ich habe mich drauf, auf dem Fahrrad kann ich genau berechnen, du schaffst 250 Kilometer am Tag, jeden Tag. Da hast du mal Gegenwind, aber mal wieder Rückenwind und irgendwo kommt man dann bei raus. Deshalb, ich hatte ursprünglich auch weniger als ein Jahr für den Triathlon um die Welt geplant. Jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo ich sage, ja, vielleicht dauert es auch 14 Monate, dann ist es einfach so. Weil es sind mittlerweile zu viele Faktoren dabei, die ich nicht beeinflussen kann. Grenzschließungen, aber auch auf, wenn ich durch Sibirien im Winter fahre, dann kann ich keine 250 Kilometer Rad fahren. Ich darf nicht schwitzen, sonst halte ich an und es wird lebensgefährlich. Das heißt, da sind so viele Sachen dabei, wo ich einfach nicht mehr unter Kontrolle habe und wird ein Abenteuer. Und irgendwie komme ich dann auch wieder zurück nach München, ohne ins Flugzeug gestiegen zu sein.
Wenn du in der Wildnis unterwegs bist, also du schläfst ja auch im Zelt, du hast ja gar nicht viel dabei, du hast ja ein Zelt zum Bivakieren dabei. Wie schützt du dich vor wilden Tieren? Das fällt mir jetzt gerade einfach mal ein, wenn ich die Trips verfolge, die du bis jetzt gemacht hast, da wird ja dann unter anderem vielleicht dir mal in Afrika ein Löwe über den Weg gelaufen sein oder eine Elefantenherde. Wie schützt man sich vor solchen Tieren dann?
Ja, ich hatte einmal bei der Panamerika in Alaska und im Nordkanada hatte ich mehrere Kontakte mit Grizzlybären, ja. Aber einfach Distanz halten und nachts das Zelt, kein Essen im Zelt haben, dann ist das auch okay. Bei Cape to Cape hatte ich im Norden von Botswana einmal sehr viele Elefantenherden, die mir über den Weg gelaufen sind. Die sind aber tagsüber kein Problem. Also solange man Distanz hält, alles okay. Nachtfahrten sind das Problem. Und ich hatte auch eine Nacht, da bin ich dann auch in die Dunkelheit gekommen. Ich wollte ursprünglich ein Feuer machen, dann bleiben sie auch fern, aber dann hat es sehr stark geregnet, ging nicht mehr. Und ich bin dann wirklich im letzten Licht, habe schon langsam Bedenken bekommen, zu einer Polizeistation gekommen und die haben gleich gesagt, da darfst jetzt hier nicht mehr draußen sein, schlaf hier drinnen in so einer Abstellkammer. Und habe ich gemacht und bin morgens um 3 aufgewacht, es war so ein bisschen Krawall im Camp, ist ein Löwe gekommen und hat den Wachhund aufgefressen. Also ja, da möchte man sich da nicht vorstellen, was denn gewesen wäre, wenn man da gezeltet hätte. Ja. Aber grundsätzlich muss ich sagen, die Gefahr ist tagsüber durch Verkehr in allererster Linie.
Ja, das heißt auf viel befahrenen Straßen, wenn du unterwegs bist. Jetzt nicht in der Sahara, aber wenn du durch Russland fährst beispielsweise. Gibt's da Gegenden, wo du sagst, da ist der Verkehr eben sehr viel gefährlicher als beispielsweise in Deutschland?
Ja, das mit Abstand gefährlichste ist der europäische Teil von Russland. Ja. Da bin ich jetzt bei der Cape to Cape auch durchgefahren. Mich hat auf ein LKW mit einem Seitenspiegel an der Schulter berührt. Mir ist nichts passiert, aber da wird einem dann schon anders, wenn man weiß, wie knapp das war. Ja. Die Straßen kann ich jetzt zum Glück meiden. Also die letzten 3 Rekorde, die ich gemacht habe, das waren immer Geschwindigkeitsrekorde. Die schnellste Zeit von Punkt A nach Punkt B. Mhm. Wenn man das macht, dann muss man auf die großen Straßen gehen. Das sind die direkten. Mhm. Und jetzt bei dem Triathlon um die Welt, ja, ich mache schnell, aber es ist der erste Triathlon um die Welt und der längste. Aber ob ich jetzt am Ende 10 Monate oder 13 Monate unterwegs bin, ist dann auch nicht ausschlaggebend. Und dadurch kann ich, sag ich mal, die vielbefahrenen großen Straßen auch so gut es geht zu vermeiden.
Ja, du hast ein bisschen neues Equipment dann dabei. Das hattest du vorhin ja schon erwähnt, beispielsweise diese Art Kinderwagen, die du hinter dir herziehst beim Laufen. Aus deiner Erfahrung, auf welches Equipment darfst du auf keinen Fall verzichten? Also was muss immer dabei sein, wenn du unterwegs bist?
Ist natürlich ganz unterschiedlich jetzt bei Schwimmen, Radfahren und Laufen. Was ich immer dabei habe, ist die Elektronik zum Navigieren. Das ist was auf gar keinen Fall ausfallen darf. Und ja, einen Schlafsack habe ich auch immer dabei, weil wenn man mal außerhalb von Deutschland ist oder von Europa, man weiß einfach nicht, wie weit man kommt. Die Straßenverhältnisse können schlecht sein und man schafft es einfach nicht mehr ins nächste Hotel. Man muss immer bereit sein, auch zu zelten. Und aber das, ja, es gibt keinen Teil an meiner Ausrüstung, was ich nicht auch benutze und brauche, weil weniger ist mehr. Der absolute Großteil von den Leuten, die auf größeren Reisen sind, hat viel zu viel dabei.
Ja, Das heißt, du gehst aber auch in Hotels unterwegs. Du schläfst nicht immer nur im Zelt, sondern wenn sich die Möglichkeit bietet, dann nächtigst du auch in einem Hotel.
Also jetzt bei dem Triathlon rund um Deutschland habe ich keine einzige Hotelübernachtung gehabt. Wenn ich jetzt bei minus 40 Grad in Sibirien bin und da gibt es ein Hotel und das kostet 5 €, dann nehme ich das auch.
Ja.
Also schlau. Es kommt immer darauf an, wo man so ist. Ich sag's mal so, bei Cape to Cape, dem letzten großen Projekt, war, ich würde sagen, circa die Hälfte der Übernachtung war im Hotel. Und die andere Hälfte war draußen oder auch mal bei Einheimischen, wo ich eingeladen werde.
Ja, das kommt auch häufig vor. Also für die bist du wahrscheinlich auch ein Exot, wenn du da unterwegs bist, oder?
Kommt darauf an, wo man ist. Also im Iran zum Beispiel oder Sudan und solche Länder, da fährt man abends in eine Ortschaft rein, kommt eine Menschenmenge, die sich um einen herum versammelt und irgendeiner sagt, komm mit. Und dann gibt es da was zu essen und zu schlafen.
Ja. Man muss ein offener Typ sein, wenn man diese Abenteuerlust auch in sich spürt, oder?
Ja klar, also man muss ja offen sein, um die Welt zu entdecken und die Menschen überall auf der Welt sind, wenn man mal abgesehen von den großen Städten, wo auch wirklich viel Gefahr ist durch Menschen, durch Gewalt und Kriminalität, in den ländlichen Gegenden überall auf der Welt, die Leute sind nett und freundlich und offen, und wenn man auf dem Fahrrad kommt oder laufend ankommt als offensichtlicher Exot auch, dann wird man sofort eingeladen und hat guten Kontakt.
Ja. Kannst du die Kosten für so einen Trip beziffern? Ist es besonders teuer? Ich kann mir vorstellen, dass viele denken, so ein Trip kostet eben auch sehr viel.
Nein, es ist sehr, sehr günstig. Cape to Cape beispielsweise, das waren 72 Tage vom Nordkap bis nach Kapstadt. Und ich bekomme natürlich die komplette Ausrüstung gesponsert, muss man dazu sagen, da habe ich keine Kosten. Im Hotel in Afrika ist im Schnitt vielleicht 4 €. Essen ist 1 €, also es lebt sich sehr günstig. Das waren vielleicht 3.000 € insgesamt. Für den Triathlon um die Welt plane ich jetzt für ein Jahr also maximal 10.000 €. Wahrscheinlich wird es deutlich drunter sein.
Und das finanzierst du dann durch deine Vorträge und Buchveröffentlichungen, und jetzt hast du ja auch noch einen Film, der kurz vor der Veröffentlichung steht, richtig?
Genau, also ich lebe von Sponsoren und Vorträgen auf der anderen einen Seite und dann eben auch über, es kommt jetzt ein Dokumentarfilm raus über das Cape-to-Cape-Projekt und auch ein Buch, das kann man jetzt auch auf meiner Webseite bereits, jonasdeichmann.com bereits vorbestellen, und da lebe ich auch, eben auch ein bisschen von.
Du hast jetzt schon viel erlebt und das nächste Projekt steht in den Startlöchern, aber gibt es etwas, was dir immer noch vorschwebt, wo du sagst, das ist eigentlich mein Traum, das würde ich gerne irgendwann mal machen?
Ich habe noch eine ganz lange Liste mit großen Abenteuern, die ich erlebe. Ich bin jetzt 33 und für die Langdistanz, was ich mache, das kann man ja auch bis Mitte, Ende 50 auf sehr hohem Niveau machen. Also ich habe noch viele Jahre vor mir. Und da geht es über Antarktis-Durchquerungen auf Langlaufskiern, und ich möchte auch mal durch Afrika rennen, von Kairo bis Kapstadt, über den Atlantik rudern, ist alles mit dabei. Aber mein ultimativer Traum ist, ich möchte einmal um die Welt mit eigener Körperkraft, das heißt dann auch im Ruderboot über die Meere und von Punkt A nach einmal rum, und du hast jeden Zentimeter mit eigener Kraft zurückgelegt.
Auch im Ruderboot über den Atlantik dann beispielsweise.
Genau, ja. Genau, das ist mein großer Traum.
Ja. Wie sieht denn dann dein Ruhestand aus?
Also ich finde es zum einen sehr, sehr schön, dass ich jetzt noch nicht genau weiß, was ich in 20 oder 30 Jahren mache. Ich hoffe doch, beim Ruhestand werde ich dann eher so eine Basis haben, wo ich dann am Meer irgendwo, vielleicht in Portugal oder in Spanien, wo ich dann 6 Monate im Jahr bin und den Rest des Jahres auf Reisen gehe. Also sowas in die Richtung könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, ich hatte gehört, dass du gerne im Segelboot dann leben würdest und einfach auch frei sein möchtest.
Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen im Segelboot. Also ich möchte sicherlich nicht in einem Haus irgendwo und am selben Ort sein. Das Reisen wird und die Freiheit gehört einfach dazu.
Ja. Jonas, vielen Dank für das Gespräch. Schöne Einblicke, die du uns gewährt hast in dein Leben, in deinen Alltag, in die Abenteuer, die du schon erlebt hast und ja noch erleben wirst. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umrundung des Globuses mit einem Triathlon. Und ja, vielen Dank auch an Zuhören da draußen. Bis dann.
Ja, gerne. Danke.